Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Mein heutiger Gast ist Elke Quot. Elke ist 64 Jahre alt, Gründerin eines Startups und Olivenölproduzentin. 2012, eigentlich auf der Suche nach einem Alterswohnsitz, stolpern Elke und ihr Mann über ein Grundstück in Apulien mit einem Olivenhain inklusive. So wird nichts aus dem Ruhestand. Elke und ihr Mann stürzen sich in die Materie. Seit 2017 stellen sie extra natives, laborgeprüftes Olivenöl her, von allerhöchster Güte. Ich spreche mit Elke über den undurchsichtigen Olivenölmarkt und wo und wie in großem Stil gepanscht wird. Warum vermeintliche Qualitätsmerkmale wenig aussagen, worauf es bei der Olivenölherstellung wirklich ankommt und woran man tatsächlich hochwertiges Olivenöl erkennt. Mehr spannende Interviews und interessante Videos findest du auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst diese Folge auch als Audio-Podcast über alle Podcast-Dienste wie iTunes und Spotify an. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für Leistungsfähigkeit und für einen gesunden Körper. Doch in der heutigen Zeit ist es oft schwierig, genügend davon aufzunehmen, denn sie finden sich vor allem in fettem Fisch aus den kalten Gewässern des Nordens. Doch was ist, wenn Fisch nicht so deins ist und du willst dennoch nicht auf die Performance-Fettsäuren verzichten? Nichts leichter als das. Genau dafür hat Brain Effect Essentials Vegan Omega 3 entwickelt. Omega 3 aus Algenöl ist das einzige pflanzliche Omega 3, das gleichwertig ist wie Omega 3 aus Fischöl. Es liefert DHA und EPA. DHA gibt deinem Gehirn genau das, was es braucht, um richtig gut zu funktionieren. EPA ist die ideale Ergänzung zu DHA und unterstützt zum Beispiel dein Herz. Brain Effect ist der führende Hersteller von Performance Food in Deutschland und sie haben sich vor allem auf die Bereiche Energie, Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden konzentriert. Alles, was nötig ist, um das eigene Potenzial voll entfalten zu können. Mit dem Rabattcode KETO20 bekommst du auf Vegan Omega 3 und auf alle anderen Einzelprodukte im Brain Effect Shop 20% Rabatt. Du findest den Shop unter www.brain-effekt.com. Liebe Elke, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich, dass du da bist, weil wir haben uns eigentlich das erste Mal beim LCF-Kongress kennengelernt. Im Frühjahr 2020 war das, noch vor der Corona, vor dem Corona-Wahnsinn, und da war es immer sozusagen gerade in letzter Sekunde noch durchgekommen. Und es freut mich wahnsinnig, dass wir uns da kennengelernt haben, weil du beschäftigst dich mit Olivenöl und nicht nur einfach nur mit Olivenöl, nein, du machst es sogar selber, also du stellst es her, bist unter die Olivenölproduzenten gekommen. Bevor wir jetzt wirklich über Olivenöl, die ganzen verschiedenen Qualitätsmerkmale reden und was auch das Problem am Markt ist und wie dann Konsumenten auch erkennen können, was gute Olivenöle sind oder wo sie wirklich aufpassen müssen, erzähl doch einfach ein bisschen was, weil es ist ja auch nicht so das Naheliegendste jetzt. Wie kommt, dass du dich ja mit Olivenöl beschäftigst und dann so wahnsinnig davon begeistert bist, dass du sogar selber einen Olivenhain betreibst?
Erzähle ich gern. Mein Name ist also Elke Quot. Ich bin 64 Jahre alt. Ich bin Olivenbäuerin und Olivenproduzentin aus Leidenschaft. Ich habe vor 3 Jahren mit meinem Mann zusammen ein winziges Startup gegründet. Wir stellen ausschließlich aus unseren eigenen Oliven, stellen wir ein hochwertiges Olivenöl her. Das ist biozertifiziert und es ist extra vergine, also extra nativ, zertifiziert. Und das ist das Besondere an unserem Öl. Wir lassen es nämlich im Labor auf extra vergine testen. Damit gehören wir zu einer sehr, sehr kleinen Anzahl von Produzenten, die das machen, nämlich weltweit sind es gerade mal 2%, die tatsächlich das in der Flasche haben, was ihr Etikett verspricht. Also das ist so eine vorsichtige Schätzung. Das bei 98% ist das leider nicht der Fall. Da steht extra Vergine auf dem Etikett, aber es ist leider der Inhalt nicht dementsprechend, weil das Öl nicht zertifiziert ist. Vielleicht kurz genau, wie es dazu gekommen ist. Wir sind 2012, mein Mann und ich, nach Apulien gereist und haben eigentlich ein schönes Plätzchen am Meer gesucht oder ein Grundstück oder ein Häuschen, um dort so quasi die nächste Lebensphase einzuläuten und viel Zeit dann in Zukunft im Süden zu verbringen. Und das erste Grundstück, auf dem wir dann mit dem Makler standen, war von der Ausdehnung, von der Dimension schon mal ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben, nämlich viel, viel größer. Es waren und sind jetzt 7 Hektar und es waren und sind 2000 Bäume drauf gewesen. Wir haben uns natürlich das Ganze ein bisschen kleiner vorgestellt gehabt, vielleicht mit 5 Bäumen, aber nein, der weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, dieser Makler. Aber ich stand in diesem Hain und ich muss ehrlich sagen, ich war so aufgeregt. Die Vorstellung, dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben könnten, selber ein Öl herzustellen, das unserem Anspruch gerecht wird, und unser Anspruch ist hoch, das war wie eine Offenbarung. Vielleicht muss man einfach dazu sagen, das ist ja nicht unbedingt jedermanns erster Gedanke, genau wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, dass man jetzt da gleich Öl produziert, wenn man am Hain steht. Aber da muss einfach wissen, dass gesunde Ernährung und kreatives Kochen immer schon zu meinem Leben gehört hat. Das fing damit an, dass ich 75 habe ich Abitur gemacht und habe mich dann entschlossen, das Studium zu ergreifen, das mich einfach schon viel früher, schon während der Schulzeit interessiert hat. Eben gesunde Ernährung, da habe ich mich in Weinstephan eingeschrieben und habe Ökotrophologie dort angefangen zu studieren. Das kannte damals fast nur niemand, das ist jetzt über 40 Jahre her, da war das ganz neu und jeder hat mich gefragt, was ist das denn? Das war genau das für mich. Nur ich bin dann doch abtrünnig geworden durch einen Semesterferienjob, bin ich bei der Lufthansa gelandet. Und habe mir das Fliegervirus eingefangen, bin dann 10 Jahre da hängen geblieben und habe Studium nicht mehr fertig gemacht. Aber natürlich habe ich mich immer weiter auch privat dann mit Ernährung beschäftigt und vor allem jetzt in diesen 10 Jahren, die ich durch die Welt gereist bin, habe ich meine Leidenschaft natürlich extrem lauf lassen können und habe fremde Kochkulturen kennengelernt, habe die regelrecht studiert, habe viel Erfahrung gesammelt, habe auch diesen Köchen in die Töpfe geschaut und alles mitgenommen an Wissen, was man mitnehmen kann. Aber nicht nur an Wissen, sondern ich habe dann auch von allen Herren Ländern, habe ich jedes Mal im Koffer Lebensmittel mit nach Hause geschleppt, habe in Anchorage den Lachs und die King Crabs gekauft und die Steaks in Argentinien und die Gewürze in Bombay und Damaskus auf dem Markt und gusseiserne Töpfe habe ich aus New York heimgeschleppt. Also ich war sehr, sehr im Essen, auch in dieser Zeit sehr drin, was später dann, als ich Familie gegründet habe, der ganzen Familie zugute kam. Und dann so war, dass unsere Jungs, die jetzt über 30 sind, aber damals schon mit 5 wussten, was Kurkuma ist und was Kreuzkümmel ist und was Zitronengras ist. Ja, und jetzt stand ich halt in diesem Olivenhain und das war für mich so das i-Tüpfelchen, dass ich jetzt tatsächlich so ein tolles Naturprodukt selber herstellen könnte. Und wir haben es gemacht. Wir sind in Medias Res gegangen, haben sofort die Biozertifizierung beantragt, weil die dauert ja 3 Jahre. Und diese 3 Jahre, die habe ich genützt, um richtig zu lernen, wie macht man modernes, weil das ist wichtig, modernes Olivenöl, weil wirklich nur dieses neue Olivenöl tatsächlich das Olivenöl ist, das auch in den ganzen Studien, die weltweit mit Olivenöl gemacht werden, als Grundlage dient, eben ein echtes Extra-Vergine-Öl und nicht nur ein eins, das auf dem Etikett steht. Interessant war dabei, dass ich festgestellt habe, dass Australien, Neuseeland und Kalifornien viel, viel weiter sind, die stellen, weil die sind nicht so in der Tradition verhaftet wie jetzt unsere südeuropäischen Länder, die sind viel offener für moderne Techniken, für moderne Standards und sind da viel, viel weiter. Also so ist praktisch aus dem Plan eines Altersruhesitzes ist ein arbeitsintensives Startup geworden. Unser Öl hat Spitzenwerte. Und ich habe mir allerdings auch zur Aufgabe gemacht, nicht nur ein Spitzenöl herzustellen, sondern eben auch Aufklärung zu betreiben. Weil um einfach den Menschen, die ich erreiche, Einblick zu geben in diese undurchsichtige Olivenölwelt. Und irgendwie habe ich ganz ehrlich auch das Bedürfnis, diesem kostbaren Lebensmittel die Ehre zurückgegeben, weil die ist ihm wirklich genommen worden.
Ja. So spannend, war auch gewaltig, einfach diesen komplett neuen Schritt auch wieder zu machen, finde ich wirklich, und auch sehr mutig, weil eben also allein 3 Jahre jetzt darauf zu verwenden, all das wieder auch das zu lernen. Ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich ganz viel zu erfahren und zu lernen gibt, wenn man eigentlich aus einer ganz anderen Profession jetzt kommt. Ich meine, du warst ja vorher nicht aus der Landwirtschaft, wo man schon grundsätzlich oder Landbau oder irgendwas mit Obstbäumen oder sonst was, wenigstens irgendwas in die Richtung, aber vollkommen neu. Ich meine, du hast das schon angesprochen, warum glaubst du, ist denn der Verbraucher so unaufgeklärt und so auch so, ich denke, ich meine, es ist auch extrem verwirrend, ja, und du hast schon ein paar so Stichworte fallen lassen, die wir jetzt dann nach und nach, denke ich, ein bisschen beleuchten werden. Du hast gesagt, moderne Olivenölherstellung, da werden wir nachher sicher drauf eingehen, was unterscheidet das. Aber was glaubst du, warum ist das so schwierig?
Ja, ich habe mir da eben auch viele Gedanken drüber gemacht und bin zu der Erklärung gekommen, wir haben praktisch ein in sich geschlossenes, aber leider falsch funktionierendes System. Und zwar basiert dieses geschlossene System auf gut eingespielten, aber falschen Glaubenssätzen, die ganz gezielt, aber auch teilweise unbewusst, unbedarft eingesetzt werden und die teilweise nicht stimmen, die teilweise veraltet sind. Und die andere Seite des Verbrauchers sozusagen zufriedenstellt. Wir haben in diesem geschlossenen System auf der einen Seite die Produzenten und auf der anderen Seite die Verbraucher. Auf der Produzentenseite können wir sagen, haben wir praktisch 3 verschiedene Arten von Produzenten. Da haben wir erstens mal diese megagroßen Multikonzerne. Ja, das sind riesige, riesige Konzerne, die hunderte von Millionen Geschäfte machen, die absolut kein Interesse an der Qualität haben. Ja, da kommt es einfach darauf an, viel Öl zu produzieren, egal aus was das Öl besteht, sage ich mal ganz brutal. Papier ist geduldig, die schreiben auf die Labels drauf, extra vergine, es kommt so ins Regal. Und wird in die Welt verschifft, von Italien aus in die ganze Welt, diese Massenproduktion. Dann haben wir die zweite Gruppe auf der Produzentenseite. Das sind die traditionalistischen Betriebe. Das sind die Familienbetriebe, die teilweise auch mittelständig sind, also auch schon ganz schönes Volumen haben, die in dritter, vierter Generation sind, wo der jüngste, also der jüngste Familie, das jüngste Familienmitglied, das eben jetzt genauso macht, wie der Großvater und der Urgroßvater das schon gemacht hat. Für diese Gruppe ist Tradition gleich Qualität, ist Tradition gleich Erfahrung. Die machen das aus tiefster Überzeugung. Die sind stolz auf ihr Öl. Hauptsache, es werden ihre Oliven verwendet, dann ist automatisch das Öl schon hervorragend. Ja, sagen sie, denken sie. Aber die sind stehen geblieben. Die sind stehen geblieben auf dem Standard von vor 30, 40 Jahren. Und auch ihre Qualitätsmerkmale sind aus dieser Zeit. Und dementsprechend ist für sie jetzt so ein moderner, dieser moderne Fortschritt, diese modernen Techniken interessieren die gar nicht, weil sie sagen, wir haben es immer schon so gemacht und so ist es gut. Denen würde zum Beispiel auch so ein hochwertiges Öl gar nicht schmecken, weil das ganz anders schmeckt als das Traditionsöl. Und dementsprechend ändert sich da auch nichts. Dann haben wir die dritte Gruppe, das sind die Kleinbauern, die natürlich auch aus bestem Wissen und Gewissen handeln. Die interessieren natürlich auch keine Laborwerte. Die messen gar nichts. Die machen halt so, wie sie es immer schon gemacht haben und die kämpfen ums Überleben. Die hätten gar nicht die Möglichkeiten, jetzt sich umzustellen. Hätten auch viel, viel weniger Ertrag, weil ein hochwertiges Öl gibt ja viel weniger Ertrag als ein später geerntetes Öl. Also das ist so die eine Seite dieses geschlossenen Systems. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Verbraucher. Und für jede Gruppe, also die ich jetzt gerade aufgezählt habe, Großkonzerne, Traditionalisten, Kleinbauern, gibt es eine entsprechende Kundengruppe. Zu den Großkonzernen, da habe ich gegenübergestellt die Gut- und Günstig-Kunden. Denen ist es völlig egal, wie viel das kostet. Die sind Schnäppchenjäger, die kaufen sich die Literflasche für 7 Euro und sind glücklich, die Qualität spielt keine Rolle und auf dem Etikett steht sowieso extra Vergine, ist ja schon mal gut. Dann haben wir die Emotionskunden, die entsprechen diesen Traditionsbetrieben. Die vertrauen eben auf das, was der Traditionsbetrieb gibt. Und man muss ja auch sagen, es gibt Lebensmittel, wo die Tradition tatsächlich auch gerechtfertigt ist. Es gibt Lebensmittel, die aussterben, weil die Tradition nicht mehr gemacht wird. Aber beim Olivenöl ist es halt, und das weiß fast niemand, ist es was anderes, dass dieses neue Olivenöl eben das Olivenöl ist, das diesen gesundheitlichen Mehrwert bringt. Und da sind natürlich in der Emotionsgruppe sind dann auch die Menschen, die auch vielleicht wenig Zeit haben, die jetzt sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen und die vertrauen dann, ja, wenn die das so machen und der Opa hat das auch schon gemacht, dann ist das ein gutes Öl. Und da gibt's nur die Gruppe, zu denen ich früher gehört habe oder zu denen wir gehört haben. Wir haben eben dann von der kleinen Gruppe, von diesen Kleinbauern halt immer Öl gekauft und haben gedacht, wir sind auf der sicheren Seite. Man hat ja dann auch kein gepanschtes Öl, aber auf der anderen Seite, wenn man das ins Labor bringen würde, das weiß ich aber auch erst jetzt, nachdem ich weiß, wie es geht, wäre das jetzt auch nicht ein Öl, das definitiv extra Vergine verdient hätte. Und dann, das ist dieses geschlossene System. Da bedingt sich das eine und das andere, alles baut auf diesen falschen Glaubenssätzen auf diesen falsch vermittelten Qualitätsmerkmalen. Und deswegen ändert sich da nichts. Und jetzt gibt's da, das sind jetzt 95 bis 98%, die sich in diesem System drehen. Und jetzt gibt's noch die kleine Gruppe der 2 bis 5%, in der wir auf der Aufklärer- und Spitzenölhersteller sind. Und auf der anderen Seite sind die Neugierigen, die echt kritischen, die Qualitätsbewussten, die es wirklich wissen wollen.
Mhm. Super spannend und ich denke, es gehört natürlich auch immer dazu, wie du sagst, also einerseits muss man es wissen wollen, ja, aber auf der anderen, als Konsument, ja, auf der anderen Seite muss ich aber auch quasi erst die Möglichkeit haben, mich zu informieren. Also es ist auch ganz schwierig, also ich habe auch mal recherchiert und ich finde es extrem schwer als Laie und in dem Bereich, also Olivenölproduktion bin ich definitiv Laie, durchzusteigen und auch zu verstehen, was sind jetzt Qualitätsunterschiede, ja, und woran kann ich das erkennen und so weiter. Ich meine, du hast eben schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten für diese Großkonzerne, günstige Olivenöle herzustellen, obwohl trotzdem extra Vergine draufsteht und wahrscheinlich trotzdem 100% Olivenöl oder manchmal gibt es auch Wege drumherum. Was werden da alles gemacht? Also welche Taktiken gibt es denn da alle?
Ja, vielleicht um auf diese Frage einzugehen, überleitend, dass ich vielleicht nochmal kurz dazu sage, warum dieser Markt so unglaublich überschwemmt ist. Das ist einfach, weil auch die Nachfrage einfach immer am Wachsen ist. Olivenöl ist ja lustigerweise ist Olivenöl ja eigentlich das einzige Fett, vielleicht widersprichst du mir jetzt und sagst, na, da gibt's nur was, aber ich empfinde Olivenöl das einzige Fett, das uneingeschränkt durch die ganzen letzten 40 Jahre einen guten Ruf hatte. Leider mussten ja andere Fette erst einmal, sind ja über Jahrzehnte ungerechtfertigterweise in die Ecke gestellt worden. Nimm die Butter, nimm das Kokosfett, nimm Schweineschmalz, das ist ja verdammt worden und erlebt ja jetzt Gott sei Dank wieder eine Renaissance, weil es ja komplett unberechtigt war. Aber Olivenöl war so immer das brave Öl, und dementsprechend ist die Nachfrage extrem hoch. Und wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, ist es unglaublich, wenn man sich denkt, in Italien stellt selber etwa 400.000 Tonnen Olivenöl jedes Jahr her, braucht aber für den eigenen Binnenmarkt noch einmal 150.000 Tonnen mehr und braucht jetzt noch einmal, um als italienisches Olivenöl exportiert zu werden, noch einmal 300.000 bis 400.000 Tonnen. Ich meine, da braucht man kein großer Mathematiker sein, da haut irgendwas nicht hin. Da muss gestreckt werden, da muss gepanscht werden, um diese Menge überhaupt zu generieren. Und je größer die Nachfrage ist, umso schlechter wird das Öl, keine Frage. Und diese Nachfrage schlägt sich dann nieder in erstens die Erntezeit so spät wie möglich rauszuziehen, weil je später geerntet wird, umso mehr Ertrag, ganz, ganz gewaltig mehr. Dann natürlich die Anwendung der chemischen Keule, um ja nicht irgendwelche Ernten zu verlieren. Und dann das Strecken und Panschen. Und wer dann letztendlich Schwierigkeiten kriegt, ist diese kleine Gruppe von Herstellern, die tatsächlich Spitzenöl herstellen, weil die werden irgendwann vom Verbraucher in die Ecke gestellt, weil der Verbraucher ist so an diesen niedrigen Preis gewöhnt. Das wirst du vielleicht mit deinen Produkten genauso sehen, dass die dann sagen, ja, das ist ja total überzogen, weil auf dem Etikett genau das Gleiche steht. Auf dem billigen Öl steht genau der gleiche Text wie auf dem Superöl. Und da ist es dann so schwierig, dass am Schluss der in die Ecke gestellt hat, der eigentlich als einziger ein echtes Produkt herstellt, und der hat dann bei den Olivenölproduzenten dann oft welche, die dann zu dieser Gruppe gehören, die sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, weil ich werde nur angeprangert, weil ich ein gutes Öl habe und darf dafür nichts verlangen. Und dementsprechend ist es problematisch. Und jetzt eben, wie läuft dieser Betrug ab? Man kann definitiv sagen, dass das Lebensmittel, mit dem in Europa am meisten betrogen wird, ist tatsächlich das Olivenöl. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, das Strecken und Panschen ist das wichtigste Kriterium in Anführungszeichen. Und da gibt es drei Punch-Arten, wenn man so sagen kann, drei Kategorien des Punchens. Ja. Die schlimmste Variante ist die, dass eben mit Saatenölen gemischt wird. Das billigste Sojaöl, Sonnenblumenöl, teilweise auch Nussöl aus der Türkei, dass das raffiniert wird, das sind riesige Industrien in Italien, die diese Öle neutralisieren, deodorieren Und dann eben werden die hergenommen, um bestimmt jetzt auch nicht hochwertiges Olivenöl, sondern eben Olivenöl aus Italien zu strecken. Da kommt aufs Etikett extra Vergine und so landet es im Regal. Die zweite Kategorie ist das Punchen oder das, das Strecken, sagen wir mal so, mit Lampantöl. Lampantöl gibt es seit Tausenden von Jahren. Und zwar ist das die unterste Kategorie des Olivenöls. Das ist eigentlich Lampenöl. Also damit wurde das Großrömische Reich wurde komplett mit Lampantöl beleuchtet. Und das ist das Öl, das gewonnen wird aus den Oliven, die praktisch am Boden einfach zusammengekehrt werden. Wird heute auch noch genauso gemacht wie vor 1000 Jahren. Und dieses Öl kommt in die Raffinerie, das stinkt brutal, das ist also wirklich stinkt nach Katzenpisse, ist so der allgemeine Ausdruck. Und das wird in der Raffinerie, wird das salonfähig gemacht. Also neutralisiert und durch tausende Prozesse mit Hitze und Dampf und Lösungsmittel, bis das geschmacksneutral ist und wird dann eben vermischt. Und da gibt es nicht einmal eine Vorgabe, wie viel Prozent, sondern das kann von 1-99% Lampantöl sein und landet als Extravergine im Regal. Und die dritte Variante des Streckens ist mit Importöl, die aus den Nachbarstaaten eingekauft werden. Das ist meiner Meinung nach nur die akzeptabelste, weil oft, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ja, da wird ja dann Öl von anderen Ländern genommen, da sage ich mir, das ist nicht das Schlimmste, weil die sind teilweise nicht in der Qualität schlechter als die italienischen. Es wird halt einfach dazu gemischt. Es ist aber trotzdem ist es natürlich ist es überhaupt keine tolle Qualität. Und ja, das ist eben, da wird viel betrogen und was über dem Ganzen jetzt steht, ist insgesamt der Etikettenschwindel, weil auf jedem Etikett steht extra Vergine. Und solange da nicht differenziert wird, wird sich da auch nichts ändern und diese Öle werden in die Welt transportiert ohne Ende. Ganz interessant ist, dass in China gerade auch so das Olivenöl boomt, also und auch in Japan. Italien exportiert am meisten Öl in die USA, am zweitmeisten nach Deutschland, an dritter Stelle steht, glaube ich, Japan und dann kommt schon bald China. Es sind sogar ein paar italienische Konzerne sind schon von den Chinesen aufgekauft.
Wahnsinn. Aber du sagst mich, also gibt es da quasi, jeder darf einfach extra Vergine draufschreiben. Also das ist kein geschützter Begriff in dem Sinne, oder?
Nein, das ist absolut paradox. Olivenöl ist auch wieder, und also das sage ich nicht nur so, es ist weltweit, also so ist meine Information, weltweit das Lebensmittel, das, wenn es nach Lege Artis hergestellt wird, die anspruchsvollste Kontrolle, die bei einem Lebensmittel gemacht wird. Aber der Widerspruch ist, es finden keine Kontrollen statt.
Weil sie quasi nicht verpflichtend sind, weil du einfach diese vermeintlichen Qualitätsmerkmale draufschreiben darfst, ohne nachweisen zu müssen, dass sie auch wirklich erfüllt werden.
So ist es. Ja. So ist es. Genau.
Und selbst wenn, wie ist das, wenn mit jetzt tatsächlich mit verarbeitet mit Pflanzenöl, mit anderen Pflanzenölen, also mit Saatenölen gestreckt wird, muss das draufstehen auf dem Etikett oder gibt es da eine quasi ein Sack bis 5% Nein, aber ab einem gewissen Prozentsatz schon?
Nein.
Echt?
Echt. Muss nicht draufstehen, steht nicht drauf. Das ist dann so, ich meine, das ist eigentlich was offiziell verboten ist.
Ja,
also das Mischen mit Importölen ist erlaubt.
Ja,
mit Lampantölen, das ist auch offiziell erlaubt. Aber das Punchen jetzt mit diesen Saatenölen ist nicht erlaubt.
Ja, außer es wäre deklariert, dann wäre es was anderes. Aber,
ja,
aber
es, es gibt die Möglichkeit, gibt's nicht. Es gibt, also das gibt's nicht. Das sind dann eben diese Skandale, die ab und zu aufpoppen, dass wieder ein sowas offiziell aufgedeckt wurde. Wissen tut's eh jeder. Aber sowas ist dann, wird dann offiziell aufgedeckt und dann landen vielleicht schon mal so Konzernbosse auch vor Gericht, aber die haben dann doch wieder dann gute Connections zu höchster Stelle und kommen dann auch wieder mit einem blauen Auge.
Ja, ja, ich kann mich erinnern, es war immer wieder mal beim, ich glaube, Stiftung Warentest oder so, die machen ja auch immer wieder mal so Öltests, und da kommt es halt immer wieder auf, aber es ist wirklich unglaublich, dass... Also das ich war echt auch der Überzeugung, dass das Merkmal, wenn da draufsteht Extravergine, dass das ein geschützter, ein echter Qualitätsbegriff ist, den nicht jeder draufschreiben darf. So wie bei Weinen gibt es ja auch Qualitätswein und Schankwein und verschiedenste Abstufungen, ja, und dass das eben für Olivenöl auch gilt.
Ist nicht so.
Nicht der Fall.
Ist nicht der Fall.
Jetzt interessiert es mich natürlich umso mehr jetzt schon, was, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, ja, aber was macht jetzt wirklich hochwertiges Olivenöl aus?
Mhm. Genau, jetzt kommen wir zum angenehmen Teil. schon ganz spannend. Ich denke, es ist total spannend, bevor wir uns überlegen, wie man jetzt da reingrätscht, um in diesen Prozess, um ein gutes Olivenöl zu bekommen, dass man sich einmal anschaut, was die Olive eigentlich von der Natur her für eine Aufgabe hat und was für einen Plan vorgesehen ist, um dann zu sehen, wo greifen wir ein, und um an ein gutes Öl zu kommen, beziehungsweise wo greifen die meisten ein, um ihr Öl quantitativ eben viel zu bekommen. Wenn man sich jetzt die Olive am Baum anschaut, dann entsteht die ja aus einer Blüte, und ist auch ganz interessant, man kann sagen, aus 100 Blüten kommt eine, also nicht aus 100 Blüten, aber von 100 Blüten werden ein oder zwei Oliven. Also der Baum ist erstmal übervoll mit Blüten, aber nicht aus jeder Blüte entsteht eine Olive. Und dann wächst diese kleine Olive, die ist grün und wächst heran, und in der Phase, wo sie grün ist, ist sie quasi, das ist ein Zeichen, dass sie prallvoll auch mit Polyphenolen ist. Dass sie eben total geschützt ist vor Parasiten, vor Pilzerkrankungen, vor allen möglichen, was ihr schaden könnte. Und so überlebt sie die Zeit am Baum, weil sie, wie gesagt, so einen Immunpanzer um sich herum hat. So wie ja der Baum seinen Immunschutz durch die Blätter hat. Weil die Blätter, die strotzen ja noch viel, viel mehr als die Olive von Polyphenolen. Also sekundären Pflanzenstoffen, die praktisch vor Oxidation schützen. Und dann kann man beobachten, dass die Olive so Ende September ihre Farbe wechselt. Da wird die lila und wird dann fängt sie an lila zu werden, dann wird sie ganz lila und dann wird sie irgendwann schwarz und irgendwann fällt sie vom Baum. Und das ist für uns eben das Zeichen, wenn die Farbe wechselt, dass ein durch enzymatische Vorgänge diese Polyphenole, dass die abgebaut werden. Die Olive wird jetzt quasi fertig gemacht, dass sie dann irgendwann reif ist, um aus ihr ein kleines Bäumchen wachsen zu lassen wieder. Das von der Vorgabe der Natur, sagen wir jetzt mal. Und deswegen werden die Polyphenole abgebaut, weil die sind nicht hilfreich, wenn die am Boden liegt, sondern jetzt muss ein anderes Ambiente geschaffen werden, das eben praktisch einen nahrhaften Boden und Nahrung für dieses kleine, da heranwachsende Pflänzchen geben wird. Und es wird quasi diese Polyphenole werden abgebaut, es wird sehr, sehr viel Öl aufgebaut. Und am Schluss haben wir einen düngerartigen Zustand dieses Fruchtfleisches, sind dann anorganischer Dünger ist entstanden, der dann hilft, dass dieses Pflänzchen wächst. Nur, wir wollen natürlich, wir, die wir hochwertiges Öl herstellen, wollen keinen Dünger in der Flasche, sondern wir wollen die Polyphenole in der Flasche. Wir wollen schauen, dass wir so viel wie möglich Polyphenole in unser Öl retten, damit das eben dann auch diese antioxidative Wirkung sowohl das Öl stabilisiert, aber auch dann natürlich in unserem Körper seine Wirkung tut. Und dementsprechend grätschen wir uns quasi in dem Moment ein, wenn die Olive anfängt, ihre Farbe zu wechseln. Das ist Anfang Oktober. Bei Produzenten, die ein hochwertiges Produkt herstellen wollen, findet dort die Ernte statt. Würde man, so wie 90% das machen, 2-3 Monate später die Ernte ansetzen, hätte man 4-fachen Ertrag. Ja. Also von dem her, das ist also der entscheidende Punkt. Das ist quasi die erste Säule. Wenn wir uns jetzt sagen, wie stellt man dieses hochwertige Öl her, sage ich immer, es sind 4 Säulen, die das Öl stabil, im wahrsten Sinne des Wortes, stabil machen. Und die erste Säule ist eben der richtige Erntezeitpunkt. Das heißt eben, wenn die Olive ihre Farbe verändert, dann muss die Ernte stattfinden. Eine weitere Säule ist, das ist eigentlich eine Säule, die noch davor stattfindet, das ist die Biozertifizierung. Weil man kann einfach davon ausgehen, es gibt zwar auch hochwertige Öle, die nicht biozertifiziert sind. 5% etwa auf dem Markt sind hochwertig und nicht biozertifiziert. Aber für mich ist das einfach auch kein Kriterium, denn ein wichtiges Kriterium, weil du kannst davon ausgehen, wenn die Biozertifizierung nicht da ist, dann wird mit Chemie gearbeitet, weil natürlich dann viel, viel eher die Ernte gerettet werden kann, als wenn man der Natur ausgeliefert ist. Hatten wir auch schon absolute Nullrunde, dass von einer Woche auf die andere die Olivenfliege zusetzt und die ganze Ernte am Baum, da hast du eine super vorbereitenden Hain und dann kommen blöde Wetterbedingungen und dann kommt die Olivenfliege und du hast alles vernichtet. Und dieses Risiko gehen die meisten natürlich nicht ein, deswegen gibt es eben extrem wenig biozertifizierte hochwertige Öle. Das wäre die zweite Säule. Die dritte Säule ist die Ernte selbst, weil die Ernte selbst ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil bei der Ernte muss es extrem schnell gehen, um ein hochwertiges Öl herzustellen. Das heißt, ein Erntetag läuft so ab, dass morgens die Oliven geerntet werden, und am Spätnachmittag kommen die in die Mühle und am frühen Abend hat man das Öl fertig. Und nach dem Prozess läuft jeder Tag ab. Und die meisten machen es halt so, die ernten alles durch, die Oliven werden zusammengesammelt und werden dann alle zur Mühle gebracht. Und da sind natürlich ab dem Moment, wo die Olive vom Baum kommt, beginnt der Oxidationsprozess, also da geht der Abbau dann viel, viel schneller. Und deswegen schauen wir zum Beispiel, dass wir nicht wie vorgeschrieben für Extravergine 24 Stunden wäre, ist das Limit. Wir schauen, dass wir nach 8 Stunden, spätestens 6 bis 8 Stunden das fertige Öl haben. Also das wäre die dritte Säule. Und die vierte Säule ist die Mühle selbst. Das ist eben... Das geht nicht romantisch mit Steinmühle und dem Esel und so, wie es auf den Bildchen dann schön abgebildet ist von den traditionsbelasteten Familien, sondern da geht's richtig heiß, richtig modern, richtig alles digital, weil da kann man einstellen, wie lang die Prozesse dauern, da kann man genau im richtigen Moment doch ein bisschen Sauerstoff zufügen, um die Aromen rauszukitzeln, darf aber nicht zu lang sein, sonst wird das Öl muffig und der Ölmeister muss natürlich da auch ein sensibles Händchen haben. Aber wenn diese 4 Säulen garantiert sind, dann kann man davon ausgehen, dass man ein gutes Ergebnis im Labor kriegt.
Gewaltig, gewaltig. Und weil du gesagt hast, eben die moderne Olivenölherstellung, Beziehst du das jetzt in erster Linie auch auf die Technik, die verwendet wird? Also weil du gesagt hast, diese Mühle, das ist einfach eigentlich ein Computer, ein hochmodernes Gerät, wo viel über natürlich ganz exakt alles gesteuert wird, wo du eigentlich nichts dem Zufall überlässt, denke ich mal, sondern wo wirklich jeder Aspekt gesteuert wird, weil du sagst, da geht es darum, ob Sauerstoff dazu kommt oder nicht, was sind da andere, welche anderen Parameter, nur um ein paar zu nennen, wären da zum Beispiel wichtig?
Ja, ich gehe sogar jetzt nochmal einen Schritt zurück, noch einmal zur Ernte selber. Da ist es eben, auch da braucht man moderne Geräte, auch da, das kennst du bestimmt auch oder hast vielleicht auch gedacht, dass das ein wichtiges Kriterium ist, wenn man an die Handpflückung, das ist oft so, dass es heißt, das Öl ist handgepflückt und das wird als Qualitätskriterium oft verwandt. Aber das ist eben leider auch veraltet. Die Handpflückung, das war schon nur vor 30, 40 Jahren oder vor 20 Jahren noch, hat sich das abgehoben eben zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit den Oliven vom Boden, wie man am Anfang eben das Öl gemacht hat. Und dann hat man irgendwann erkannt, oh, wenn man die Oliven pflückt, natürlich auch wieder zum falschen Zeitpunkt meistens, wenn sie schwarz sind, aber dann ist das Öl qualitativ höher, das stimmt alles. Nur jetzt, nach diesen neuen Studien, weiß man eben, wann die meisten Polyphenole drin sind und man weiß nach den neuesten Studien, dass der Prozess wahnsinnig schnell gehen muss und deswegen braucht man dann diese modernen Hilfsmittel und bedient sich dann Traktoren, die so an dem Baum kurz rütteln und ich stoße da so oft auf, das ist aber nicht schön und das ist, ja, das Rütteln, das tut den Bäumen weh und das ist natürlich alles Schmarrn. Das ist, das geht so und dann haben die eine kleine Massage, sage ich immer, und die fühlen sich hinterher genauso wohl wie vorher. Und es wird unglaublich Zeit gespart. Die Oliven bleiben heil, die landen in einem Schirm und es ist die sauberste, beste Art, schnell die Oliven runterzukriegen. Das ist eben Technik jetzt schon beim Erntevorgang. Und dann in der Mühle selbst, da sind es halt die Dinge wie, dass die Temperatur eingestellt werden kann. Das ist jetzt noch einmal ein Begriff, den wir vielleicht auch jetzt schon mal einbauen können. Das ist auch so ein Lieblingsbegriff der Deutschen zumindest. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wahrscheinlich auch anders. Ein Öl muss kalt gepresst sein. Ja, die erste Frage, ist es kalt gepresst? Ja, natürlich ist es kalt gepresst, weil man presst seit 100 Jahren kalt. Seit der Erfindung der hydraulischen Presse wird jedes Öl kalt gepresst, weil man nicht mehr weil man jetzt viel eben mit Druck macht, was man früher mit Hitze gemacht hat, macht man jetzt mit Druck. Aber das gibt schon seit 100 Jahren. Dementsprechend ist das Kriterium kein Kriterium mehr. Es ist jedes Öl, auch das minderwertigste, ist kalt gepresst. Also, aber abgesehen davon, es wird halt die Temperatur, kann genau eingestellt werden in der hochmodernen Mühle und dann die Mahlprozesse werden gesteuert. Das eine dauert 20 Minuten und dann darf da eben der Sauerstoff rein, um da aus ein paar Ölsäuren auch aufzuspalten und die Aromen rauszukitzeln. Und dann die Abfüllung ist das nächste, dass eben das Öl dann in Silos abgefüllt wird, die mit Stickstoff versiegelt werden, damit kein Sauerstoff, weil Sauerstoff ist ja einer der ganz großen Feinde beim Olivenöl, dass da nichts rankommt, bis dann das Öl, dann wird es gelagert, circa 6 bis 8 Wochen, dass sich die ganzen Feinpartikelchen, die noch drin sind, dass die sich absetzen am Boden und dann kann das Öl abgefüllt werden. Und das wird natürlich in einer biozertifizierten Mühle, weil das gehört auch dazu, dass ein biozertifiziertes Öl ausschließlich in einer biozertifizierten Mühle abgefüllt wird. Da darf auch kein anderes Öl gepresst werden. Und dass das dann auch in der Mühle abgefüllt werden muss, das biozertifizierte Öl.
Gewaltig. Und weil es mich jetzt auch total interessiert, Was macht jetzt quasi ein Olivenöl extra vergine? Weil du sagst, es gibt da Laboruntersuchungen, aber was wird da angeschaut? Also was ist da die...
Die Parameter?
Bitte?
Du meinst, was sind die Parameter?
Ja, genau. Und was ist dann die... Ja, was sind die Parameter, genau?
Ja, genau. Also es werden ungefähr 60 Laborwerte genommen. Also es ist wie so eine richtig große, ich sage immer, es ist wie eine riesengroße Blutanalyse. Ja, und es werden es werden natürlich wird das Öl analysiert, die Anteile jetzt an, aber das ist das Geringste, das Selbstverständlichste, sage ich jetzt mal, das, wie viel einfach ungesättigte Fettsäuren, das ist natürlich der Großteil, das sind über 70% sollten das sein, dann kleiner Teil mehrfach ungesättigte Fettsäuren und ein paar gesättigte. Und dann werden aber vor allem eben diese ganzen Polyphenole werden getestet. Es wird geschaut, ob Vitamin E drin ist, wie viel Vitamin A drin ist und all diese Dinge. Also es sind, wie gesagt, es sind mindestens 60. Ich habe es nämlich nochmal geschaut. Ich habe nämlich irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich in dem Artikel bei dir sogar 40 geschrieben habe, aber ich habe es nochmal nachgezählt. Es sind in der Tat, bei uns jetzt sind über 60 Werte gemessen. Die freien Fettsäuren werden gemessen, dann werden viele Oxidationsparameter werden gemessen. Da ist die sogenannte Peroxidzahl, ist die gemessen wird, und die Polyphenole, und die dann aufgesplittet auch in Squalen und Triterpene und all diese Dinge. Also es ist ein unglaublich aufwendiger, auch nicht ganz billiger Labortest und eine Laboruntersuchung. Dann wird noch aus einer Gruppe von Fachleuten wird das Öl noch sensorisch getestet. Also das ist ein sogenanntes Panel, also ein Gremium, die das Öl jetzt nach geschmacklich und wirklich ganz streng unter die Lupe nehmen, ob irgendwelche Fehlaromen sind oder wie die Geschmacksrichtungen sind und all diese Dinge, die werden da untersucht.
Wow, also das ist wirklich so spannend und so gewaltig, was da alles zu bedenken ist und was man überhaupt nicht weiß. Und es ist wirklich gewaltig. Und natürlich, allein wenn man dir zuhört, sieht man schon, natürlich, das kann auch, das muss natürlich preislich ein Unterschied sein, weil das ist ja auch ein unglaublicher Aufwand. Dann sagst du, die vierfache Menge, also den vierfachen Ernteertrag hätte ich nur, wenn ich 2 Monate später ernte, aber natürlich auf Kosten der Qualität. Jetzt ist es halt so, weil du sagst, es ist so schwierig, jetzt auf der Verpackung selber, auf dem Etikett selber, hat ja der Hersteller sehr wenig Möglichkeiten oder sehr wenig Möglichkeiten zu unterscheiden, auch also von den Angaben her, aber auch der Konsument dementsprechend auch wenig Möglichkeiten, nur vom Etikett her zu entscheiden, zu wissen, ist das jetzt ein hochwertiges Öl wie eures oder ist das jetzt ein minderwertiges Öl? Jetzt, wenn man nur aufs Etikett schaut, ich meine, man kann sich natürlich die Hersteller anschauen und schauen und mehr über die lesen, aber wenn ich jetzt einfach nur vor dem Regal stehe sozusagen, ja, so ganz, ganz naiv, einmal, welche Möglichkeiten habe ich jetzt sensorisch, also vom Geschmack her, zu unterscheiden, weil du hast schon gesagt, hochwertiges Öl schmeckt auch anders und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man das, weil man das minderwertige Öl gewohnt ist, ist es jetzt auch was man vielleicht im ersten Moment als Fehler wahrgenommen hat, was aber in Wirklichkeit ein Qualitätsmerkmal ist. Vielleicht erzählst du da ein bisschen was noch dazu.
Ja, stimmt. Aber du triffst es voll auf den Punkt, das stimmt total. Deswegen sage ich immer, das erste Kriterium, wenn man jetzt auf die Suche geht nach einem hochwertigen Öl und sagt, jetzt weiß ich ein bisschen was, jetzt will ich es auch. Das erste, was der Verbraucher ablegen muss, sind seine falschen Glaubenssätze. Das heißt, alles, was du bisher gedacht hast, was wichtig ist, ist es nämlich, ist es nicht oder ist einfach veraltet. Wir haben die Kaltpressung haben wir schon angesprochen, veraltet. Die Handpflückung, veraltet. Dann gibt's noch Sortenreihen, ist auch sowas, wo immer, wenn es heißt Monokultur, ja, das ist dann auch, da denkt auch so der eine oder es wird halt so, es wird so transportiert, als wäre das jetzt wie beim Wein irgendwie halt irgendwie was besonders Gutes, ist auch reines Marketing, weil es kommt beim Olivenöl überhaupt nicht auf die Sorte an. Es gibt Tausende von Sorten Olivenöl. Tausende von Sorten Oliven. Und was den Geschmack letztendlich ausmacht, sind unsere vier Säulen oder eigentlich noch enger gesetzt diese drei Säulen, wann geerntet wird, wie schnell geerntet wird und wo geerntet wird. Dort entsteht der Geschmack. Und ob das jetzt zwei Olivensorten oder drei Olivensorten in dem Öl sind, ist völlig egal, weil es kommt nur auf diesen Geschmack, auf den wir nachher vielleicht gleich kommen, der entsteht durch den Zeitpunkt, wann die Olive vom Baum kommt. Und wenn wir jetzt, und es ist sogar so, dass in vielen, auch in den meisten Olivenhainen, in unserem übrigens auch, mehrere Sorten sind. Das ist auch so, einen Grund, das ist einfach so ein bisschen Mischkultur und wichtig ist dann bei der Ernte nur, dass die alle den gleichen Reifezustand haben. Wenn da jetzt eine Sorte dabei ist, die vielleicht, weil es von der Sorte her zwei Wochen später reif wird, dann muss man halt die später ernten und dann könnte man einen Blend machen, aber bei uns ist Gott sei Dank so, dass die alle ungefähr gleich reif werden. Dann gibt es die sogenannten prämiert, auch ein Glaubenssatz, über den man nachdenken sollte. Die prämierten Öle, die jetzt die Goldmedaille oder irgendwas kriegen, ja, bei den ganzen Wettbewerben oder bei Feinschmecker, wo dann 600 Öle getestet werden und die 100 besten und diese Dinge, das sind alles Dinge, sollte man nicht allzu viel Wert drauf legen, weil ich weiß es wirklich aus allererster Quelle, dass da meistens für diesen Test im Oktober zu der guten Zeit eben, wenn das der richtige Zeitpunkt wäre, eine kleine Menge gemacht wird und der Rest wird halt dann, wenn der Ertrag hoch ist, wird das Öl geerntet und dann landet halt die Goldmedaille landet auf dem Etikett und so ist es halt dann das Goldmedaillenöl. Und von dem her diese Glaubenssätze ablegen. Und dann kommt meine Empfehlung, und das ist eigentlich die sicherste Art und Weise, an ein hochwertiges Öl zu gelangen, ist, dass man sich die Mühe macht, auf die Website geht vom Hersteller und schaut, hat der ein aktuelles Original-Labor-Zertifikat auf seiner Website mit diesen 50 bis 60 Werten, die getestet worden sind. Und da kann man sich so 4, 5 rauspicken, wo man sagt, da schaue ich jetzt, es muss einfach in diesen, da muss man, das sind ja meistens italienisch, weil das natürlich sollte natürlich in einem italienischen Labor untersucht werden. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich ein Öl entdeckt habe, das in einem deutschen Labor auf extra Vergine getestet worden ist und das war dann aber auch nicht so ganz richtig, denn da haben dann auch waren ungefähr 20 Werte und eine Person wurde beschrieben, dass sie das Öl als so und so empfunden hat vom Geschmack. Also da steht dann auch drauf extra Vergine, aber das ist halt auch nicht der Test. Es sollte schon in einem entsprechend richtigen Labor, in einem italienischen Labor getestet sein und im grünen Bereich sein und auch ausgezeichnet sein, dass ein Panel diesen sensorischen Test gemacht hat. Weil es ist so, jeder, der sein Öl ins Labor bringt und tatsächlich die extra virgin Zertifizierung kriegt, der ist unglaublich stolz, weil es echt was Besonderes ist. Und der stellt es ins Netz. Vice versa kann man sagen, wenn einer das nicht, wenn einer, es gibt niemand, der das nicht macht, der es hat. Und deswegen ist das für mich eigentlich das beste Mittel, um zu sehen, das Öl war tatsächlich im Labor und ist auf extra virgin zertifiziert. Und ich empfehle immer, dass man dann so vier Werte checkt, weil die kann man sich so ein bisschen merken, die haben wir vorhin schon angesprochen, das sind die freien Fettsäuren, dass die im grünen Bereich sind, dass die praktisch unter 0,8% sind, dann diese Peroxidzahl, die muss, damit es extra virgin ist, unter 20 sein, die kann auch ein bisschen niedriger sein, die ist bei uns 4, also das ist noch, je niedriger, umso besser. Dann die sogenannten K-Werte, die bestätigen auch nochmal die Peroxidzahl und dann eben die Polyphenole. Polyphenole müssen über 250 Milligramm pro Kilogramm in einem Öl sein, das extra virgin ist oder eben nur höher.
Und vom Geschmack her würdest du sagen, gibt es irgendein Charakteristikum, wo du sagst, das muss ein... Wenn man das nicht schmeckt, dann kann das kein hochwertiges Olivenöl sein, wenn man jetzt mal so irgendwo beim Verkosten wäre oder so und jemand einmeldet.
Ja, definitiv. Ein hochwertiges Öl, das da spürst du die Power von dem Baum. Da spürst du diese Lebensenergie. Das ist scharf. Ein hochwertiges Öl, das sind die Polyphenole. Man kann die nicht wegdenken. Die sind nun mal, ich meine, wer schon mal in eine grüne Olive gebissen hat, der weiß, wie Polyphenole pur schmecken, so ungefähr. Und davon wollen wir ja so viel wie möglich im Öl haben. Dementsprechend muss das Öl scharf schmecken. Das muss auch bitter, das hat auch Bitterstoffe. Das muss im Abgang auch bitter sein. Und das höchste der Gefühle ist, wenn man dann ein bisschen husten muss von dem Öl. Das ist ein richtiges Qualitätsmerkmal. Dann ist es ein richtig gutes Öl. Und von den Aromen her muss das Öl, auch wenn man nur mal ein bisschen Öl in einem Glas erwärmt, so auf 28 Grad, halt einfach so ein bisschen handwarm macht oder auch an der Flasche schnüffelt, das sind grüne Aromen. Manche sagen, oder halt manche Hersteller sagen, es duftet nach, steht aber auch auf den Flaschen drauf, die nicht danach duften, aber grüne Artischocke oder grüne Tomate, das finde ich immer zu ausdruck, also die Artischocken, so riechen es jetzt auch nicht. Ich sage immer wie frisch geschnittenes Gras, so dieses, man stellt sich unter grünen Aromen eine Frische vor und grasig, ich kann es nicht anders beschreiben. Was auch interessant ist, dass das Öl im Mund einfach angenehm ist. Das ist eine Bappert, ein altes Öl, das ist ist klebrig, sondern das hat eine ganz feine, leichte Konsistenz. Man hat es gerne im Mund, sage ich jetzt mal so. Also es ist einfach ein schönes Gefühl. Aber wie gesagt, ganz wichtig, es muss Schmackes haben, es muss kraftvoll schmecken.
Ja, liebe Elke, es ist unglaublich, dein Fachwissen. Da merkt man natürlich, dass du dich da einerseits natürlich schon viele Jahre damit beschäftigst und auf der anderen Seite auch deine Begeisterung, das sprüht richtig heraus, deine Liebe für dieses Thema und deswegen so, so tolle Infos. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt ganz viel mitgeben können. Und wenn die Leute haben das jetzt gehört und die wollen jetzt unbedingt mal richtig gutes Olivenöl ausprobieren, wo können denn die Zuhörer und Zuschauer mehr über dich, über euch erfahren und kann man das bestellen oder muss ich nach Apulien fahren?
Ja, gerade im Moment wäre es noch schwierig und die letzten Monate wäre das auch ganz schwierig gewesen. Deswegen sind wir froh, dass wir unser Öl direkt dann, nachdem es fertig in Flaschen abgefüllt war, dann hochtransportiert haben. Waren wir echt froh. Kamen auch sehr viele Anfragen, gerade eben die Leute, die es schon gewöhnt sind und nichts anderes mehr wollen. Die haben, was ist denn jetzt mit unserem Öl? Aber das lagert alles hier in Deutschland bei uns. Also das ist kein Thema. Man kann Man kann bei uns online bestellen, sehr gerne. Und ich habe auch, also das ist prodottiamano.com. Ich habe auch einen Newsletter, den ich in regelmäßigen Abständen, nicht zu oft, ab und zu rausschicke, auch mit Rezepten und mit Informationen. Und wer Fragen an mich hat, kann mich auch jederzeit per E-Mail kontaktieren oder anrufen. Also freuen wir uns über jeden Kontakt.
Ja, cool. Super. Ich werde natürlich zu eurer Webseite dann auch in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn zu euch finden auf jeden Fall die Zuhörer und Zuschauer. Und ja, endlich mal kennenlernen, wie wirklich gutes Olivenöl schmeckt. Ich darf es ja auch schon genießen. Je länger ist das eigentlich der Zeit. Und es ist wirklich, also es schmeckt genauso, wie du sagst. Man schmeckt die Schärfe, dieses leichte Brennen und das weiß man ja sozusagen einfach gar nicht, dass das ein wichtiges Merkmal ist. Und außerdem, wenn man jetzt dir noch zuhört und merkt, wie viel Herzblut da dahinter steckt, das schmeckt man dann gleich noch mit, denke ich, die Liebe, die da drin steckt. Ja, liebe Elke, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war echt ein Genuss, mit dir zu plaudern und dir zuzuhören. Super, super spannend. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein.
Ich bedanke mich, Julia. Für mich war das auch, hat mir jetzt total Spaß gemacht und es ist einfach super, weil ich habe es ja bei der Einleitung schon gesagt, ich will aufklären und da ist dann, dass du mir diese Plattform bietest, ist natürlich ein Geschenk. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Sehr gern.
Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.